Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Götz Ali, Historiker und Journalistin. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Haben Sie Angst um Ihre Daten, Herr Ali?
Ja, Angst in dem Sinn, dass es mich sozusagen nachts begleiten würde, habe ich nicht. Aber ich weiß, dass es da Gefahren gibt und da geht mir sehr vieles auf die Nerven. Also zum Beispiel habe ich gestern einen Flug nach Israel gebucht und heute früh werde ich mit Flugangeboten überschüttet. Ich kaufe einen Stuhl für die Wohngemeinschaft meiner behinderten Tochter und kriege ein Vierteljahr Stuhlwerbung rein.
Dabei haben Sie ihn ja gerade gekauft. Den Flug beispielsweise, ja.
Also ich finde das ekelhaft, wenn man das unterbinden könnte, aber das ist ein Geschäftsmodell, das wird schwierig. Dann wäre sehr viel gewonnen.
Wir werden ein, zwei Aspekte diskutieren. Großes Thema natürlich im Hintergrund der große Datenklau, der bekannt wurde zu Anfang des Jahres. Weitere Frage über Ihr Mediennutzungsverhalten. Haben Sie einen Twitter-Account oder Facebook?
Nein.
Gut, dann sind Sie jetzt,
ich bin altmodisch.
Dann sind Sie jetzt in Gesellschaft und können sich mit ihm Briefe schreiben. Mit Robert Habeck, dem Grünen-Chef, der hat nämlich gerade bekannt gegeben, dass er beide Kanäle verlassen wird. Warum? Hängt nicht direkt mit dem Datenklau zusammen, vielleicht indirekt. Auch das werden wir vielleicht ganz kurz ansprechen hier heute. Und ein wichtiges Thema, ein Thema, das viel mit Ihrer Arbeit zu tun hat, der letzten Jahre oder Jahrzehnte, kann ich fast sagen, der Holocaust. Aus dem Archiv geholt wird nämlich die Serie ab heute wieder in den dritten Programmen der ARD, die vor 40 Jahren Premiere hatte im deutschen Fernsehen, die US-Serie Holocaust. Auch das werden wir besprechen. Götz Ali ist mein Gast, ich bin Corbinian Frenzel, wünsche einen schönen guten Tag. Es ist ein massiver Datendiebstahl, der die Republik beschäftigt. Fast 1000 Menschen, Politiker vor allem, aber auch Journalisten und auch Leute aus der Kunst- und Kulturszene, wie Jan Böhmermann zum Beispiel, deren Daten geleakt worden sind, persönliche Korrespondenz darunter, Fotos, Telefonnummern und so weiter und so fort. Es gibt Ermittlungen, es gibt aber auch eine politische Debatte. Innenminister Horst Seehofer lässt sich gerade in diesen Minuten auf den Stand bringen, unter anderem von dem jetzt viel gescholtenen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Herr Ali, das ist ja jetzt eine Frage der Einordnung. Die entspanntere wäre, Diebstahl gibt es immer, jetzt halt auch bei Daten. Die weniger entspannte, da ist etwas nicht gut genug geschützt. Wo treffe ich Sie? Entspannt oder eher aufgeregt?
Persönlich treffen Sie mich entspannt. Ich habe aber auch keine Vorschläge, keinen Weg, wie man diese Datenflut auf die Dauer kontrollieren und sichern will. Man hat es da mit einem Kampf der Systeme zu tun. Und es kann ja gut sein, dass derjenige, der diese Daten geleakt hat, das nur deswegen getan hat oder es ein Motiv war, uns vorzuführen, wie leicht auf diese Daten zugegriffen werden kann. Dass sonst keine böse Absicht dahinter stand. Das ist immerhin möglich und so könnte man diesen Fall auch auffassen und halt mehr für die Sicherung tun und das eigene Verhalten auch ändern.
Genau, das ist ja letztendlich die Frage, wer muss eigentlich was wie schützen? Also wer kriegt welche Aufgabe? Ich habe heute den interessanten Satz von Herbert Prantl in der Süddeutschen Zeitung gelesen, der sagt, Datenschutz beginnt mit der Einsicht, dass der Schutz der Daten notwendig ist. Und da macht er eigentlich verschiedene Schuldige aus. Er als politischer Journalist natürlich gerne die Politik, indem er sagt, dadurch, dass ihr uns immer wieder deutlich gemacht habt zur Terrorbekämpfung, für dieses, für jenes brauchen wir eure Daten, ist auch generell die Bereitschaft, Daten als etwas Schützenswertes zu sehen, gesunken in der Bevölkerung.
Ja, aber es ist ja vor allem so, dass mit Daten inzwischen in riesigem Stil gehandelt wird. Das ist ein großer Wirtschaftssektor geworden, der immer größer wird. Und ich merke das ja selber an meinem eigenen E-Mail-Account. Das ist einfach unangenehm. Und hier wird die Politik nicht eingreifen. Das geht gegen die Wirtschaftsfreiheit, das geht gegen das Erwerbsprinzip. Und es wird so bleiben.
Es gibt eine interessante Aussage von Katharina Barley, unserer Justizministerin, noch Justizministerin. Sie ist ja auf dem Weg nach Europa für die SPD. Und die hat ein Bild gemalt, das so aussieht mit Blick auf Daten. Zitat: Die USA sagen, alle Daten sollen zu Geld gemacht werden. China sagt, alle Daten dienen dem Staat. Wir in Europa wollen, dass die Menschen selbst die Kontrolle über ihre Daten behalten. Zitat Ende. Wie gesagt, die Justizministerin, das ist natürlich etwas grob geschnitzt, aber eigentlich doch eine ziemlich gute Idee, wohin die Reise gehen sollte.
Frau Barley äußert öfters gute Ideen. Das hat ihr Vorgänger Maas auch schon als Justizminister getan. Beide haben was die Justizpolitik und die Veränderung des Rechtssystems betrifft, nicht viel auf den Weg gebracht.
Also nur starke Worte?
Nur starke Worte. schöne Worte, aber nichts Konkretes.
Was ich interessant finde, ich hatte gerade in diesem ganzen Bereich der Daten des Digitalen, also dieses Neulandes, wie Angela Merkel viel gescholten mal gesagt hat, den Eindruck, die Politik wird der Sache nicht Herr. Ich habe bei der Deutschen, bei der Innenpolitik immer noch den Eindruck, dass da nicht besonders viel passiert. Aber gleichzeitig sieht man auf europäischer Ebene, also auf Ebene der EU, dass da ganz viel in Bewegung geraten ist. Datenschutzrichtlinien, auch die Auseinandersetzung mit großen Konzernen, mit den großen amerikanischen Daten- und Internetkonzernen, sodass ich das Gefühl habe, zumindest da kommt der Primat der Politik ein Stück weit zurück.
Das wäre schön, wenn es so ist. Es scheint mir auch, dass die Europäische Union da mehr tut. Und es ist gar nicht schlecht, wenn unsere Politiker, aber auch ja, unsere gesamte Gesellschaft sozusagen von Brüssel aus etwas beherzter auf dieses Problem hingewiesen wird.
Und wir selbst natürlich auch. Das ist der andere Teil. Und vielleicht kommen wir jetzt kurz zu Robert Habeck, der, wie gesagt, gerade bekannt gegeben hat, er wird Twitter verlassen und auch Facebook, der Grünen-Chef, der beide Kanäle sehr stark genutzt hat für die Kommunikation. Jetzt könnte man sagen, das ist die direkte Reaktion auf diesen Datenleak. Er selbst ist da auch sehr betroffen. Ganz viel seiner Kommunikation beispielsweise mit seinen Söhnen wurde da veröffentlicht. Aber nein, das ist nicht der Hintergrund. Robert Habeck hat auf den Kanälen ein Video verbreitet oder verbreiten lassen, indem er unter anderem sagt, man werde jetzt in diesem Wahlkampf, in den anstehenden, mit Blick auf Thüringen, alles machen, damit, Zitat, Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land. Das Zitat, das ihm viele um die Ohren gehauen haben, so nach dem Motto, was hast du denn für ein Thüringen-Bild, dass es eben nicht liberal, nicht demokratisch ist? Tja, zu schnell geschossen.
Ja, das passiert halt. Das passiert jedem von uns. Wir hauen auch mal in eine E-Mail einen falschen Verteiler rein oder eine falsche Adresse und schwupps ist es schiefgegangen. Das hat halt mit dieser Beschleunigung zu tun. Und ich glaube nicht, dass Robert Habeck in der Lage ist, als aktiver ja und auch als angesehener und als ein Politiker, von dem man noch einiges wird erwarten können, aus dem Twitter-Wesen in irgendeiner Form auszusteigen. Das ist völlig unmöglich für einen Politiker.
Sie glauben, wir werden noch im Jahre 2019 die Rückkehr des Robert Habeck in die sozialen Medien erleben?
Wir werden das in 4 Wochen erleben.
Wollen wir wetten?
Nein.
Nein, gut. Ich hätte jetzt gewettet, dass Sie dann einen Twitter-Account aufmachen müssen.
Nee. Wenn
Das ist ein Thema. Also Robert Habeck, er hat ganz ähnlich argumentiert wie Sie, in aller Heile gehetzt und unkonzentriert hat er kommuniziert und deswegen, tja, er sagt jetzt, er ist weg, aber vielleicht wird es in der Tat nur eine Pause. Das ist ein Thema, der große Datenklau, das ist das größere Thema, wird uns sicherlich noch beschäftigen in dieser Woche. Mitte der Woche will Innenminister Horst Seehofer mitteilen, was er alles so gelernt hat und was er für Schlüsse zieht, auch unter anderem mit Hilfe seiner Beamten. Und tja, schau an, da sind wir in gewisser Weise beim nächsten Thema, die deutschen Beamten. Heute kommt die Deutsche Beamtenschaft zusammen in Köln. Die Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes hat vor 2 Stunden etwa begonnen und diese Jahrestagung hat sich gleich 3 Erinnerungsmarken dieses Jahres 2019 vorgenommen. 100 Jahre Frauenwahlrecht, 70 Jahre Grundgesetz, 30 Jahre friedliche Revolution. Jetzt könnte man Götz Ali kritisch nach Köln rufen, all das ist nicht unbedingt in deutschen Beamtenstuben erfunden und erkämpft worden.
Das stimmt, aber es spricht nichts dagegen, dass sich unsere Beamten mit dem demokratischen Fortschritt systematisch auseinandersetzen. Sie sind ja entstanden in einer obrigkeitsstaatlichen Tradition zunächst. Aber wir brauchen Beamte, das ist überhaupt keine Frage. Sie repräsentieren den Staat, sie repräsentieren als Polizisten das Gewaltmonopol des Staates. Ihr Handeln ist überprüfbar durch Verwaltungsgerichte, all das ist hochwichtig für uns alle. Und deswegen finde ich es gut, wenn die Beamten das tun. Noch besser fände ich es als Historiker, wenn sie sich gelegentlich mit ihren Fehltritten, zum Beispiel im Dritten Reich, das ja auch ein Beamtenstaat war, nicht zuletzt, beschäftigen würden. Aber vielleicht tun sie das auch.
Verschiedene Ministerien haben ja, wenn auch spät, aber dann in den 90er, in den Nullerjahren Aufarbeitung vorgenommen. Aber in der Tat, das wäre definitiv ein Stichwort gewesen, das ich angesprochen hätte mit Ihnen, mit Blick auf Ihre Arbeit, mit Blick auf die Verbrechen der nationalsozialistischen Zeit, wo es ja einfach auch sehr viele Schreibtischtäter gab. Menschen, die nach Recht und Gesetz, nach geltendem Recht und Gesetz gehandelt haben, aber eben eigentlich gegen das innere Gesetz, gegen die Sittlichkeit. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ein historisch betrachtetes Schreckbild dieses Typus, der nur seine Pflicht tut und der passé ist.
Ja, also natürlich haben sich Beamte entwickelt. Zum Beispiel, wenn ich Polizeibeamten und Beamtinnen, muss man heute sagen, mir heute in Berlin angucke oder in Deutschland oder bei der Bundespolizei, dann ist das Bild ein ganz anderes, als das ich vor 50 Jahren in meiner Jugend erlebt habe. Die sind in einer ganz anderen Weise ausgebildet, haben ein ganz anderes Selbstverständnis, ein ganz anderes Auftreten. Man sieht und spürt hier durchaus große demokratische und auch Fortschritte, auch hinsichtlich des Selbstbewusstseins und der Haltung. Und so, das ist gut.
Jetzt haben Sie häufiger die Polizisten bemüht. Es gibt aber natürlich eine Diskussion darüber, wo brauchen wir denn diese Diener des Staates, in welchen Bereichen und wo brauchen wir sie vielleicht nicht? Das ist eine alte Diskussion, die eigentlich immer wieder geführt wird. Ist es eine lohnenswerte Diskussion oder anders gefragt, fallen Ihnen sofort Bereiche ein, wo Sie sagen, da bräuchten wir sie nicht unbedingt und vielleicht andere, wo Sie sagen, da bräuchten wir sie? Ich hätte eine Idee.
Wir brauchen sie in den ganzen Kernbereichen des Staates, überall, wo es um das Gewaltmonopol geht, wo es um die Justiz geht, wo es um die Exekutive geht. Wir brauchen sie in den Ministerien, wo an Gesetzen gearbeitet wird, wo auf Vertraulichkeit Wert gelegt wird. Wir brauchen sie in den Gefängnissen. Wir wollen nicht, dass Gefängnisse von privaten Sicherheitsdiensten bewacht werden, sondern von Beamten, weil das Handeln der Beamten ist staatliches Handeln, das gerichtlich überprüft werden kann. Und da mag es einige Bereiche geben, in denen es zu viele Beamte gibt, wo keine Beamte arbeiten müssten.
Zum Beispiel?
Denke zum Beispiel früher bei der Post, bei der Bahn, das waren alles Beamte. Ja, das ist längst abgeschafft. Also die Anzahl der Beamten ist dramatisch reduziert worden.
Das wäre jetzt übrigens mein Beispiel gewesen, wo ich mir durchaus wieder mehr Staatsdiener im klassischen Sinne vorstellen kann. Könnte zum Beispiel auch eben mit dieser Besonderheit des Beamten, dass er nicht streiken darf. Wenn wir wieder mehr beamtete Lokführer hätten oder jetzt ganz aktuell heute Thema an den Berliner Flughäfen, der Streik der Sicherheitsleute da an den Sicherheitsschleusen. Wenn die das nicht könnten, dann könnten alle fliegen.
Ja, das sind so Fragen, über die man diskutieren kann. Aber an den Sicherheitsschleusen können, brauchen sie keine Beamten. Und dass die streiken können, weil sie sehr schlecht bezahlt werden, das finde ich völlig in Ordnung.
Gut bezahlt müssten sie dann natürlich werden. Jetzt habe ich ganz vergessen vor aller Fliegerei, was ich eigentlich fragen wollte, Herr Ali.
Ja.
Die Beamten.
Ich bin dagegen, dass wir aus Anlass des Beamtentages, ja, die sollen sich treffen. Mhm. Ich bin dagegen, dass wir in allgemeiner Weise auf den Beamten rumhacken. Wir brauchen sie, wir müssen sie qualifizieren, wir müssen sie gut bezahlen und wir müssen sie auch achten. Und das alles schließt nicht aus Kontrolle und Kritik, aber dass der Beamte den Staatsapparat, den wir dringend brauchen, mitorganisiert und mitträgt und auch ein eigenes Ethos hier entwickelt, das scheint mir wichtig, auch wenn dieses Ethos sich im Laufe der Zeit verändert, demokratischen Gepflogenheiten angepasst wird. Aber zum Beispiel eine Standesbeamtin, ja, ich war gerade bei einer Hochzeit, das ist eine Figur, die man unbedingt braucht. Ja. Hm. Das sind wichtige Dinge im täglichen Leben und ich habe da nichts dagegen. Ich freue mich über Beamte.
Ich auch nicht. Ja, allein schon aus biografischen Gründen. Da gibt es einfach viel zu viele Beamte in der Familie. Götz Ali, sag das. Ich sage jetzt nichts mehr, sondern sortiere mich mal für nächste Themen.
Gut.
Das Jahr 2019 wird ein Jahr sein, in dem wir häufiger sagen werden, vor 40 Jahren, 1979, ist ein Jahr, in dem sich viele Dinge in Bewegung gesetzt haben, die die Welt von heute prägen. Und dazu zählte im Kleinen auch die Ausstrahlung der US-Serie Holocaust im deutschen Fernsehen vor 40 Jahren. Ab heute zeigen die dritten Programme der ARD, beginnt mit dem WDR, diese Serie erneut. Der Historiker und Holocaust-Forscher Götz Ali ist mein Gast heute. Herr Ali, diese Serie, die Geschichte der jüdischen Familie Weiß, wird häufig als der Moment beschrieben, an dem die Deutschen, die Westdeutschen muss man wahrscheinlich sagen, einschränkend, erstmals wirklich emotional erreicht wurden von dieser, von ihrer eigenen Geschichte. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, unbedingt. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel meine Eltern, die 1942 geheiratet haben, mein Vater war natürlich auch Soldat, und dass sie das erschüttert hat. Zum ersten Mal haben sie das gesagt. Ja. Und es ist ein Spielfilm. Ich glaube, man versteht es in der Gegenwart kaum noch, aber deswegen soll man sich das unbedingt angucken. Auch um sich klarzumachen, wie sich die Zeit verändert und wie starr dieses Deutschland damals noch war, vielleicht sein musste, nach all den Verbrechen, die von Deutschland ausgegangen sind. Und dass es ein amerikanischer Spielfilm war, dass es also in Deutschland niemand geschafft hat, so etwas herzustellen, das spricht ja auch Bände, dass die ARD damals nur in der Lage war, es in den dritten Programmen, aber nicht im ersten zu senden. Auch das gehört dazu, auch dann die merkwürdige anschließende Diskussion. Da hat man zum Beispiel David Irving eingeladen beim WDR und gleichzeitig hat man verhindert, dass Raoul Hilberg eingeladen wird, mit dem Argument, man wolle keine Ausländer dabei haben. Mhm. Damals ist noch verhindert worden, und zwar vom Institut für Zeitgeschichte, dass das Buch von Raoul Hilberg über die Vernichtung der europäischen Juden ins Deutsche übersetzt wird. All das muss man sich vergegenwärtigen. Diese Blindheit, dieses Nicht-Wissen-Wollen, dieses Verdrängen, dieses sich wegducken, um die Wirkung dieser Serie damals zu verstehen. Und noch etwas. Ich war 68er. Also bin ich natürlich noch irgendwie generell.
Obwohl Sie ihn ja kritisch mitgespielt haben in den letzten Jahren. Aber gut, aber das ist ein anderes Thema.
Wir haben den Holocaust auf unsere eigene Weise verdrängt. Wir haben gesagt, der Faschismus ist ganz schlimm, aber ein weltweites Phänomen. Er hat keine deutschen Namen. Und er wohnt in Washington, in Saigon und in Teheran. Und haben uns furchtbar gefreut, als der Schah von Persien abserviert wurde durch die Islamische Revolution. In diesem Moment erschien auch dieser Film, der das Verdrängte auch von uns jungen Leuten, die wir überfordert waren mit dieser deutschen Geschichte, wieder in die Gegenwart geholt hat. Und das ist auch das wirkliche Ende der radikalen 68er-Bewegung in Deutschland. Auch dazu hat dieser Film beigetragen. In meiner Generation.
Es gab ja damals, ich bin insofern Nachgeborener, weil ich gerade kurz vorher erst geboren wurde, als diese Serie rauskam. Ja. Aber wenn ich das richtig nachgelesen habe, dass es damals gerade von linksintellektueller Seite Kritik gab an dieser Serie als zu emotional kitschig, also als hollywoodesk letztendlich. Mhm. Haben Sie das damals geteilt, diesen Blick? Als Linksintellektueller, der sie ja so als 68er.
Gar nicht. Ich habe ja dann sofort angefangen, in dieser Zeit mich mit der NS-Vergangenheit wieder zu beschäftigen, was ich schon als Gymnasiast sehr intensiv getan hatte. Ich habe alles über den Auschwitz-Prozess als Gymnasiast gelesen und mir auch Bücher gekauft und so weiter. Ich bin zu Vorträgen von Fritz Bauer geeilt. Und dann war das unterbrochen durch 10 Jahre 68 oder 8 Jahre. Bei mir war es ein bisschen kürzer. Und dadurch ist eine Neubeschäftigung und eine tiefere Beschäftigung, die ja bis heute im Grunde anhält, mit der deutschen NS-Vergangenheit, mit den deutschen Verbrechen rund um den Zweiten Weltkrieg und überhaupt das vom Zaunbrechen dieses Zweiten Weltkriegs begonnen worden. Und zwar, man muss es klar sagen, mit Hilfe von Hollywood, mit Hilfe der USA, mit einer Filmmethode, die uns heute auch komisch erscheint im Rückblick.
Aber einerseits ja, andererseits, ich bin dann eher Generation Schindlers Liste.
Anfang Mitte der 90er
Jahre. Was ja letztendlich wieder ähnliche Mittel verwendet. Also das Steven Spielbergs großer Holocaust-Film, wenn man so will, mit den Mitteln Hollywoods, mit allen Dramatisierungen.
Ja, letztendlich, oder der Pianist, wenn man daran denkt.
Ja, aber letztendlich, es sind natürlich immer fiktionale Herangehensweisen, die natürlich das brauchen, was Fiktionalität braucht. Also die möglicherweise die Grautöne, die Banalität des Schreckens so gar nicht darstellen können, wie das die Geschichtsschreibung eigentlich tut und machen müsste bei diesem Großverbrechen.
Ja, aber wir hatten eben vorher, wir hatten den Eichmann-Prozess, wir hatten den Auschwitz-Prozess und relativ viele NS-Prozesse in der Bundesrepublik in den 1960er und 70er Jahren. Und über die wurde auch regelmäßig berichtet. Aber man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf den Seiten für Vermischtes. Ja, neben anderen Mord- und Schreckenstaten. Mhm. Und das hat sozusagen das Herz, die Mitte der deutschen Gesellschaft damals nicht erreicht, diese Prozesse. Und durch diesen Film ist das gelungen, ist eine Öffnung gelungen, die dann sehr langsam in vielen Schritten dazu geführt hat, dass sich die deutsche Gesellschaft doch in ihrer ganzen Breite und sehr intensiv mit dieser Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Ich glaube, das kann man nicht bestreiten.
Was passiert denn mit der Holocaust-Geschichtsschreibung und der Art und Weise, wie wir davon erzählen? Es ist ja immer weiter weg. Also auch wenn wir das jetzt in den dritten Programm der ARD sehen können, da wird man schon merken, Sie haben es ja angesprochen, dass es in einer anderen Zeit entstanden ist. Gleichzeitig habe ich nicht den Eindruck, dass das Interesse wirklich nachlässt.
Nein, das merke ich ja selber, wenn ich meine Vorträge halte. Ich muss sehr viele Vorträge, kann ich gar nicht annehmen, weil es viel zu viel ist. Nein, das Interesse ist riesig. Ich sehe eine Gefahr, die im Moment sehr akut ist. Das ist diese vorschnelle Identifikation mit den Opfern. Indem wir so tun, ja, die Juden und die Homosexuellen und die Asozialen und noch eine Gruppe und die und jene und die brauchen noch ein Denkmal und der noch, vergessen wir immer, dass ja im Durchschnitt doch unsere eigenen Eltern, Urgroßeltern, Großeltern, je nachdem, daran in einer fast selbstverständlichen Weise irgendwie aktiv oder passiv oder schweigend mitgewirkt haben. Und dieser Punkt scheint mir in der Erinnerung viel zu schwach, auch wenn so erklärt wird, im Fernsehen, in der Zeitung, vor 70 Jahren oder vor 80 Jahren haben die Nationalsozialisten. Das klingt ja so, als wären das Menschen vom Mars gewesen. Man muss sich doch immer klar machen, 1938 hatte die Regierung Hitler so viel Zustimmung in der deutschen Bevölkerung wie keine andere Regierung im 20. Jahrhundert. Das muss man sich vor Augen führen und darüber muss man nachdenken. Heute stehen 96-jährige Männer manchmal vor Gericht als KZ-Wachtmeister oder als Schreibstubenleute wegen Beteiligung am Mord. Wenn man dieses Kriterium vor 50 Jahren genommen hätte, 1960, 70, dann hätten mehr als 300.000 deutsche Männer und einige 10.000 deutsche Frauen angeklagt und lebenslang ins Gefängnis gesteckt werden müssen. Und es hätten Millionen deutsche Familienmitglieder und die gesamte deutsche Gesellschaft nicht ertragen.
Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit dem Historiker Götz Ali. Vor 40 Jahren wurde Holocaust, die US-Serie, zum ersten Mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Das ist der Anlass, warum sie heute dort auch wieder zu sehen sein wird, ab heute Abend im Westdeutschen Rundfunk. Götz Ali, Sie sprachen gerade darüber, dass die Beschäftigung mit den Tätern oder mit denjenigen, die eigentlich dieses ganze nationalsozialistische System möglich gemacht haben und am Laufen gehalten haben und unterstützt haben, etwas ist, das wir in den Fokus nehmen sollten. Heute endet eine große Ausstellung, Bestandsaufnahme Gurlitt, die Sammlung des Cornelius Gurlitt aus den Händen seines Vaters Hildebrand Gurlitt, eines Mannes, der, das finde ich so faszinierend, auch an dieser Person und auch an dem, was wir vielleicht im Rückblick in der Geschichtsschreibung und der Beschreibung dieser Zeit sehen können, letztendlich eine ganz interessante Graufarbe in das alles hereinbringt. Ein Mann, der progressiv war, der Kunst gesammelt hat, Kunst der Moderne, und dann aber doch letztendlich mit zum Täter wurde, indem er mit dieser Kunst Geld gemacht hat, indem er sie sich einverleibt hat. Würden Sie sagen, dass Gurlitt ein Täter ist in diesem Sinne, wie Sie es gerade beschrieben haben?
Naja, Gurlitt hat in diesem System funktioniert. Er war Experte. Er war angreifbar als nach dem Nürnberger Gesetz sogenannter Vierteljude. Er musste versuchen, von sich aus irgendwie durchzukommen, das ist menschlich. Ja? Und der war in einer ganz anderen Position als irgendwelche Beamte im Innenministerium, die Kommentare zu den Nürnberger Gesetzen geschrieben hätten, etwa anders als Hans Klopke. Und insofern werfe ich diesem Hildebrand Gurlitt nichts vor. Immerhin hat er durch sein Sammeln einiges auch gerettet. Mhm. Und ja. Das muss man sehen.
Das muss man sehen. Und im Nachkriegsdeutschland diese Kunst wieder öffentlich gemacht, wieder den Menschen gezeigt. Also quasi eine Rückkehr in die Zivilisation mitbetrieben. Aber das finde ich, Herr Ali, ist für mich diese schwierige Frage, die sich wahrscheinlich auch ganz häufig heute stellt. Der Verlust der Freiheit und des Ausufern des Totalitären geschieht ja schrittweise. Das sind immer kleine Schritte, die passieren. Und es ist ja selten, dass etwas komplett über Nacht passiert. Und man ganz häufig in die Situation kommt, zu sagen, ich versuche Schlimmeres zu verhindern. Oder das ist noch nicht so schlimm, dass ich wirklich einschreiten müsste. Und irgendwann ist die Situation da, wo man merkt, es ist eigentlich fast zu spät.
Ja, das mag für Hildebrand Gurlitt alles zutreffen. Und ich weiß nicht, was er gedacht hat. Für ihn war wichtig, dass er auf seine Weise überlebt und da durchkommt. Das wird man ihm nicht verübeln dürfen. Eine ganz andere Sache ist, wenn ein Vollarier, in Anführungszeichen, und das waren nun mal die meisten Deutschen, sich unmittelbar für Hitler begeistert hat, wenn sie zu Massen in die Ausstellung Entartete Kunst gerannt sind, wenn die Regierung das Gefühl kriegen konnte, dass sie mit der Verfolgung der sogenannten Entarteten, dass sie da den Kern sozusagen der Volksseele trifft, die Zustimmung zu diesem System ganz schnell und einfach verbessern kann, dass wenn sie die Leute vom Bauhaus bekämpft, dass sie dann ganz Weimar hinter sich hat. Das ist doch eigentlich der viel interessantere Punkt. Und über den sollte man mehr sprechen. Und da es hier um Kunst geht, um gesammelte, auch zum Teil ja geraubte Kunst, das wird ja restituiert, soweit man das machen kann, das ist auch ganz selbstverständlich, muss man auch immer wieder sich klar machen, dass heute noch in Hunderttausenden deutschen Haushalten Raubgüter stehen, die Soldaten im Zweiten Weltkrieg geraubt haben. Bilder, es gibt gerade eine Auseinandersetzung mit Italien über diesen Punkt, aber vor allem auch in Polen, in der Sowjetunion. Es sind Dinge geraubt worden in Massen, ja, und nach Hause getragen und geschickt worden von deutschen Soldaten. Da macht man sich keinen Begriff. Und zudem ist das Eigentum der Jugend versteigert und gekauft worden im Krieg. Und die Erben streiten sich darüber heute und tun so, als wären das alte familiäre Erbstücke. Und auch davon lenkt die Beschäftigung mit einem Gurlitt und dieser Sammlung leider ab. Viel wichtiger wäre, oder mindestens ebenso wichtig, dass man sich in den Familien fragt, woher kommt einiges? Und da gibt es viele Stücke, die man unter Verdacht haben kann.
Wie wir erinnern, woran wir erinnern, das ist ein Politikum, weniger in Deutschland aktuell als in Polen. Das zeigt sich auch am Streit um das geplante Museum zum Warschauer Ghetto. Viele fürchten, dass die nationalkonservative Regierung auch dieses Projekt politisch aufladen könnte. Für dieses Museum zum Warschauer Ghetto hat der designierte Museumsdirektor nun den polnischstämmigen Jerusalemer Historiker Daniel Blattmann als Chefhistoriker gewinnen können. Und genau vor diesem Hintergrund gibt es vor allem in Israel Kritik. Blattmann lasse sich dafür, Zitat, polnische Geschichtsklitterung instrumentalisieren. Herr Ali, teilen Sie diese Befürchtung?
Naja, ausgeschlossen ist das nicht. Mein Problem ist als Deutscher und deutscher Historiker, ich hacke nicht so gerne auf Polen rum. Und weil die deutsche Terrorherrschaft in Polen hat sich ja gegen Juden wie aber auch gegen die christliche Mehrheitsbevölkerung gerichtet, dass die kommunistische Herrschaft in Polen ist eine Folge des von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkriegs. All das muss man, glaube ich, in Rechnung stellen, wenn wir uns in äußern zu innenpolitischen polnischen Vorgängen. Mhm. Aber generell möchte ich sagen, in der Geschichtspolitik, ich halte es für ganz falsch, wenn der Staat sich einmischt. Ich glaube, auf die Dauer wird es sich auch nicht durchhalten lassen. Was an vielen Ecken in Polen im Moment sichtbar ist, ich habe auch das Jüdische Museum in Warschau besucht, so zu tun, als habe es den massiven polnischen Antisemitismus in der Zwischenkriegszeit, den von der katholischen Kirche insbesondere propagierten Antisemitismus und den von der Nationaldemokratischen Partei und ihrem Gründer Dmowski, der heute ein 6 Meter hohes Denkmal in Warschau bekommen hat, als habe es diesen Antisemitismus nicht gegeben und als habe der nichts zu tun mit dem, was damals im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Es war auch eine Grundlage, auf der die Deutschen ihre Mordpolitik ins Werk gesetzt haben. Und wenn man die Geschichte verstehen und aus ihr lernen will, dann muss man das mit in Zusammenhang setzen. Und ich habe versucht, das in meinem im vergangenen Jahr erschienenen Buch Europa gegen die Juden darzustellen für möglichst viele europäische Länder. Und ich habe bisher auch keine Kritik aus den einzelnen europäischen Ländern an diesem Buch gehört. Und das beruhigt mich eigentlich, das macht mich optimistisch. Und vielleicht gelingt es Herrn Blattmann, unabhängig von der polnischen Regierung, eine vernünftige museale Darstellung der Geschichte des Warschauer Ghettos. Und dazu gehört eben die christlich-polnische Umwelt auch zu zeigen und darzustellen.
Sie sind optimistisch. Ich habe
optimistisch ist ja, zu viel. Ich habe gesagt, vielleicht gelingt es. Ja.
Vielleicht. Genau, dann sage ich Ihnen, wie mein Pessimismus begründet, oder vielmehr eine gewisse Traurigkeit, dass wir mehr als 70 Jahre nach dem Krieg, mehr als 70 Jahre nach dem Holocaust, scheinbar weiter weg sind, als wir es vielleicht mal waren, gemeinsam zu erinnern in Europa.
Ja, aber Herr Frenzel, was heißt hier wir?
Wir, also dieses Europa, das in verschiedensten
die
Facetten
Deutschen
und Verantwortlichkeiten.
Unter Zwang müssen sich seit dem 8. Mai 1945 damit auseinandersetzen und tun das auch. In einem Land wie Polen war der Zweite Weltkrieg bis zum Ende des Kalten Krieges, also bis 1989/90, eingeeist. Seither hat sich da viel verändert. Und es gibt eine sehr ernstzunehmende polnische Geschichtswissenschaft. Es gibt auch Leute, ich habe ja Freunde dort, die sich mit dieser Vergangenheit sehr gründlich beschäftigen. Und die tun das nur seit knapp 30 Jahren. Und man wird ja sehen, wie es weitergeht. Ich halte die Zukunft in diesem Punkt für vollkommen offen. In Frankreich hat es gedauert, ich glaube bis 1995, bis der konservative Präsident Chirac, aufgestanden ist und eine große Rede gehalten hat zur Beteiligung Frankreichs an der Verfolgung der französischen und Deportation der französischen Juden. Bis dahin waren die Archive in Frankreich gesperrt, im demokratischen Frankreich, das seit 1945 Gelegenheit gehabt hätte, das zu tun. Also lassen wir auch Polen in dieser Richtung Zeit und warten ab und fühlen uns vor allem nicht sozusagen moralisch überlegen.
Götz Arli, vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Mein Name ist Corbinian Frenzel. Tschüss.